Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Kaiserschmarrn und Kleinkunst, Gulasch und vegetarische Küche, Berg und Tal. Die hiesige Musikerinnen-Szene schätzt sie ebenso wie die zahlreichen Gäste, welche sie in ihrem Biergarten und in ihrer Gastwirtschaft begrüßen. Unter dem Motto, es gibt nichts Besseres als was Gutes, sind die zwei zu einer Wirtinneninstitution im Landkreis geworden. Ob auf der Breitenberghütte oder derzeit im Bräustüberl-Eck. Mich interessiert heute, wo die zwei eigentlich herkommen, auf welchen Wegen es sie in die Gastronomie verschlagen hat und natürlich auch ihre Liebesgeschichte. Ich freue mich daher sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Christine Steil und Martina Huber.
Grüß dich, Lola.
Servus.
Christine und Martina, das Motto eurer Gastwirtschaft ist, es gibt nichts Besseres als was Gutes. Kann man das auch auf euer Leben übertragen?
Ja, so ein bisschen Genussmenschen haben wir schon.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also unser Motto ist ja auch nur frisch kochen und nur, was wir halt selber machen können, das machen wir und schmecken muss. Das ist das Wichtigste.
Ihr seid ja aus dieser hiesigen Gastronomie-Szene gar nicht mehr weg zum Dinger. Und das ist ja ziemlich lustig, weil gefühlt, also für mich jetzt, gibt es euch schon immer, aber tatsächlich hat das Ganze erst vor 10 Jahren so richtig angefangen. Und nachdem ihr ja, also ich darf das jetzt sagen, weil wir ja ungefähr gleich alt, auch schon ein bisschen eine Lebenserfahrung habt, möchte ich mit euch so ein bisschen drüber ratschen, wie das so vorher gelaufen ist in eurem Leben. Christine, du bist ja in Feldkirchen-Westerham aufgewachsen.
Ja, richtig.
Und erst einmal dort zur Schule gegangen und dann später nach Orbling in die Wilhelm-Leibl-Realschule. Und gleich nach der Realschule bist du ja mit 17 das erste Mal schon nach Australien abgehauen.
Ja, genau.
Das ist ja zur damaligen Zeit eher ungewöhnlich gewesen, oder?
Ja, schon. Aber mein Vater war Australien-Fan und der war schon ein paar Mal drüben und der wollte mich, glaube ich, animieren, dass ich mit ihm auswandert. Das, glaube ich, war dem sein Hintergedanke. Und dann hat er mir den Flug gezahlt. Und deswegen bin ich nach der Schule gleich nach Australien geflogen und habe 3 Monate bei seiner Tante, also meiner Großtante, gelebt. Und ja, also auswandern wollte ich nicht. Ich bin dann wieder heim und bin meinen Weg gegangen.
Das war das erste Mal wahrscheinlich, dass du so weit weg warst dann von daheim. Wie hat dich denn diese Reise geprägt, also ein Stück weit?
Eigentlich gar nicht. Also die erste Reise nach Australien war nicht schön. Meine Großtante war eine sehr strenge Frau und wollte mich daheim einsparen und hat mich zum Putzen gehalten eigentlich. Also die erste Reise war nicht schön. Außerdem habe ich da schon meinen Freund gehabt, einen Vater von meinem Buben. Und zu dem wollte ich eigentlich wieder heim. Also das war jetzt nicht so irgendwas Positives. Ja, da denke ich nicht so schön zurück. Also da habe ich keine guten Gedanken an die erste Reise.
Und du bist ja dann wieder zurückgekommen und deine Mama hat dir ja schon ein Lehrstuhl besorgt gehabt,
ja,
oder wie
genau.
War denn das?
Genau. Ja, das typisch meine Mama, weil ich noch keine Arbeit gehabt habe und nichts dazu da habe. Dann hat sie für mich eine Lehrstelle gesucht, Zahnarzthelferin.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist ja zurückgekommen und dann hast du gesagt, so Christine, ja, und also, da gehst du jetzt hin, weil da bist du jetzt...
Ja, so ungefähr.
Okay, gut.
Habe ich auch brav gemacht, also ich bin brav hingegangen, ja.
Ja? Also warst du eher so brav, hey?
Nein, das glaubt man nicht. Nein, brav war ich nicht, aber das... Ja, so die Grundregeln habe ich schon befolgt. Also mein Elternhaus war sehr streng und wenn meine Mama gesagt hat, da ist jetzt ein Lehrstein und da fängst du jetzt an, dann habe ich das tatsächlich gemacht. Ich bin schon immer wieder ausgebrochen und habe, ja, ich bin zum Beispiel mit 16 beim Fenster raus in der Nacht und bin mit meiner Freundin mit einer Nacht spazieren gegangen und fortgegangen, gell. Also so brav kann man nicht sagen. Also nein, aber nach dem Schein habe ich gewahrt und habe das so, was die Mama gesagt hat, ja.
Und das war ja dann als Zahnarzthelferin. Und war das jetzt war das was gewesen, was du selber auch ausgesucht
nie,
hast?
Nee, nie. Ich wollte Säuglingsschwester werden.
Ah, okay.
Ich liebe Babys immer noch. Ich finde es immer noch schade, dass ich den Beruf nicht gelernt habe. Ja. Das, ja.
Jetzt gar nicht so weit weg in Bruckmühl ist ja die Martina aufgewachsen. Wie war denn so dein Aufwachsen und von was war denn das geprägt?
Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Wir waren viele Kinder in der Nachbarschaft. Wir haben immer irgendwo bei irgendjemandem im Garten umeinander gehängt und hat spazieren gefahren mit den Radl. Meine Schwester ist 5 Jahre älter. Wir waren so die Kinder in allen Altersklassen in der Nachbarschaft. Das Radl, das erste Radl ist durchtauscht worden, vom ersten bis zum letzten Kind. Bei jedem Mal hat es eine neue Farbe gekriegt, damit es ausschaut wie ein neues Radl. Aber da haben alle in der Nachbarschaft das Radlfahren drauf gelernt. Und viel unterwegs, viel gesportelt. Sportverein, was über die Straße umgehen müssen. Ja, viel unterwegs auch, schon von klar auf.
Du hast ja dann eine Ausbildung gemacht zur Industriemechanikerin. Woher ist denn so der Interesse am Handwerk gekommen?
Der Papa hat bei der Telekom gearbeitet. Und wenn am Auto was zum Richten war, Reifen wechseln, Bremsen und so, oder Rost ausbessern, hat er das selber gemacht. Und dann bin ich mit ihm unter dem Auto gelegen. Und das hat mir dann von Anfang an Spaß gemacht. Und Automechaniker war damals noch nicht so in für Mädels. Telekom hätte ich nach Minger fahren müssen zum Lernen. Das wollte ich nicht unbedingt. Und dann, ja, ein Spinner, da gingen auch viele hin zur Lehre. Und damals war es ja noch so der Aufnahmetest und bla bla bla, weil keine Ahnung, wie viele Auszubildende für eine Stelle. Und dann habe ich mich da beworben, so einen Test gemacht und dann haben sie es mitgenommen. Und dann habe ich da Industriemechaniker gelernt und habe das Feilen angefangen.
Das eine ist ja quasi diese Leidenschaft, die dir so ein bisschen von deinem Vater mitgegeben worden ist, für was mit die Hemdmacher und Handwerk. Das andere ist aber auch, dass du mal gesagt hast, dass du bestimmte Sachen halt gar nicht willst. Also in deinem Berufsleben muss lagen. Du weißt, was ich meine. Erklär mal, was willst du denn verhindern?
Ich wollte verhindern, dass ich mich so anziehen muss wie meine Schwester, wenn ich in die Arbeit gehe. Weil die hat nämlich in der Bank gearbeitet und hat sich dabei aufgebrezelt, wenn es in die Arbeit gegangen ist. Und das war für mich gar nicht gegangen.
Das heißt, so Kostümchen war jetzt nichts gewesen
das für dich? Das war nichts gewesen für mich, nein, weil meine Mama hat es zwar schon probiert, dass wir als Kinder noch so mit Reckerl und so in die Schule gingen. Oder wir haben eine Schneiderin gehabt, die wo für uns Kinder dann Klamotten genäht hat, weil es wahrscheinlich vielleicht auch noch billiger war, wenn man es beim C&A gekauft hat. Und dann hat halt meine Schwester mit 10 Kostümchen gekriegt und dasselbe ich mit 5. Und das hätte der Mama schon gefallen, wenn ich mit dem Regal mit den Zipferl umeinander laufe. Und eine Zeit lang ist es auch noch gegangen, aber wie ich mich dann selber anziehen habe können, ist nichts mehr gewesen mit Regal und Zipferl.
War nicht so deins.
War nicht so meins, nein.
Christine, bei dir ist ja dann nicht so ganz glatt weitergegangen, darf ich jetzt mal sagen. Du warst 18, als dein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden ist, im positiven wie im herausfordernden Sinne. Du bist relativ früh schwanger geworden.
Ja, mit 18.
Mit 18.
Ich war kaum 18 und dann bin ich schwanger geworden, genau. Ich habe auch meinen Buben mit 18 gekriegt, also ja. Und der Vater von meinem Buben ist auch 18 gewesen. War richtig spannend. Meine Eltern waren im Rosenkrieg. Meine kleine Schwester war da. Meine Schwester ist 10 Jahre jünger. Und ja, war chaotisch, gell. Und dann die Chefin in der Ausbildung, die wo dafür gar kein Verständnis gehabt hat. Das war eine turbulente Zeit.
Inwiefern gar kein Verständnis?
Das war so eine richtig altmodische, konservative Zahnärztin. Also nicht nur die Praxis, sondern sie auch von der Lebenseinstellung. Und die hat auch selber keine Kinder gehabt. Und das war tatsächlich so, in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass ich schwanger bin, habe ich keinen Kontakt mehr mit den Patienten haben dürfen. Da hat sie mich in das Kammerl reingesetzt. Also es war ihr ganz egal, auch wenn ich den ganzen Tag bloß gelesen habe. Aber ich habe kommen müssen, hat sie mich in ein Kammerl reingehockt und da habe ich drin bleiben müssen. Also
damit die keiner sieht,
damit oder was? Damit mich keiner sieht, ja. Ich frage mich nicht, warum. Ich verstehe auch heute nicht mehr, warum ich mir das gefallen habe lassen. Also das war wirklich über Monate. Und so bin ich sozusagen weggespart worden und durfte keinen Kundenkontakt haben, durfte auch nicht mehr in die Praxisräume rein. Und ja, bis man dann in den Mutterschutz praktisch geht. Und die Lehre habe ich natürlich abgebrochen. Also das war ja erstens unter den Bedingungen immer möglich gewesen, dass ich weitermache. Und dann mit meinem Buben, wie hätte ich das machen können? Ich habe mit 18 kein Geld nicht gehabt, meine Eltern in Scheidung gelebt. Und
Aber wenn du jetzt, also wenn man da jetzt nochmal so, ich meine mit 18 Jahren zur damaligen Zeit, also auf, mitten auf dem Land, gell, ist das schwierig gewesen, als, also wenn du sagst, ja schon, dein, ja, dein Ausbildungsbetrieb hat da schon so ein bisschen...
Ja, also das war wirklich schwer. Also für mich war es ein Schock, weil zum Beispiel unsere alte Nachbarin, die wo ich von Glor auf kennt habe, die war so entsetzt, dass ich mit dem dicken Bauch rumgelaufen bin, dass die Straßenseiten gewechselt hat. Die hat mich nicht mehr gerührt, die hat nicht mehr geredet mit mir. Und das war richtig, richtig bitter. Also, ja.
Und gleichzeitig deine Eltern in Trennung.
Mhm. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich abtreiben lasse. Also der hat mich zu Pro Familia und Abtreibung und alles Mögliche geschleppt und zu Frauen, die schon mehrere Abtreibungen hinter sich gehabt haben, damit man die verzeihen, da ist ja schließlich nichts dabei. Und ich habe gesagt, nein, das Kind kriege ich. Und dann hat sich halt mein Vater von mir abgewandt, weil er das nicht akzeptiert hat, dass ich mit 18 Jahren ein Kind kriege. Und dann, ja.
Es war ja nicht so ganz einfach dann auch, weil wenn du sagst, naja, das eine ist, du bist schwanger, dann hast quasi dein Freund, mit dem warst du ja noch zusammen. Ihr habt ja irgendwie, glaube ich, auch versucht, dass das irgendwie immer das hinkriegt, trotz des jungen Alters.
Ja.
Und gleichzeitig die Eltern in Trennung und dann nur die kleine Schwester auch da.
Ja, also meine Mama hat da schwere Zeit durchgemacht und hat es dringend angefangen. Also in der Trennungsphase hat sie sich einen Trost im Alkohol gesucht und war für uns eigentlich nicht mehr da. Also meine Schwester war 7 und oder 8 und ich war dann eigentlich ihr Ansprechpartner, ihr Mama. Also ich bin auch in den Elternsprechtag gegangen, ich habe die Hausaufgaben kontrolliert, ich habe ihr das Essen gemacht, ich habe sie ins Bett gebracht, ich habe für meine Schwester alles gemacht. Und habe versucht, nebenbei die Ausbildung, also beziehungsweise da musste ich ja jeden Tag hinfahren nach Orbling, das war in Orbling, bin ich mit Zug nach Orbling gefahren. Am Mittag bin ich heimgefahren, habe meine Schwester versorgt, am Nachmittag wieder mit dem Zug nach Orbling. Und das alles mit 18 und mit einem dicken Bauch. Also es war richtig heavy. Also wenn ich da zurückdenke...
Dann fragt man sich manchmal, wenn man das geschafft hat, oder?
Ich verstehe es heute nicht mehr. Und wo ich den Lebensmut auch hergehabt habe, gell? Also ich habe da wirklich, ich weiß, nähernd in der Zeit, der, wo man da zur Seite gestanden ist. Also ich habe das irgendwie allein alles durchgestanden. Da, ja, war richtig unschön.
Auf der anderen Seite ist es ja so, gell, wenn man so durch so eine harte Phase geht und merkt, wie man Sachen auch hinbringt, dass einem das halt auch, ich meine, manche Leute schaffen es halt dann irgendwie auch nieder, aber andere, so wie jetzt bei dir, wenn man dann so zurückschaut und sich zwar fragt, wie habe ich das eigentlich geschafft, ist ja trotzdem so, dass man auch irgendwo wächst, ja. Also man wächst ja auch wahnsinnig damit. Und also eine Art Vertrauen in sich selber kriegt, dass man sagt, naja, jetzt wenn ich das geschafft habe, dann gibt es vielleicht andere Sachen, wo man sagt, naja, gell.
Also. Genau so ist es, ja. Sicher auch so. Das hat mich hart gemacht und das hat mir auch, sagt man heute noch, dass es immer weitergeht. Also das...
Ja, du bist da ja auch in so einer Phase gewesen, wo du gesagt hast, du hast ja mit deinem Partner das schon versucht auch, gell? Also der ist ja nicht einfach abgehauen, sondern hat halt auch gesagt, na gut, das probieren wir jetzt miteinander. Dazu sagen, war es ja einfach zu jung oder hat es einfach nicht passt, warum das dann doch letztlich nach ein paar Jahren dann auseinandergegangen ist?
Beides. Also wir haben eigentlich in der Zeit, wo ich schwanger geworden bin, war für uns beide schon klar, dass das nicht funktioniert. Wir haben gar nicht zusammenpasst. Also fragt sich ja jeder, der wo uns kennt, wie habt ihr überhaupt zusammenkommen können. Aber wir waren halt jung und haben uns verliebt ineinander und dann bist du halt ein paar Jahre beieinander und wenn du noch schwanger wirst, dann schaust du halt, was du daraus machst. Und wir haben beide gesagt, okay, wir probieren es, weil wir unserem Sohn eine Familie geben wollten. Aber das hätte nicht hingehauen. Und das, nach 3 Jahren ist er ausgezogen. Und wir haben aber immer Kontakt gehabt, also mein Sohn war regelmäßig bei ihm und haben das eigentlich gut hingebracht. Also der hat sich gekümmert, wenn auch nicht zuverlässig, aber er hat sich gekümmert. Und ja, ich denke, wir haben das Beste draus gemacht, für das, dass wir so jung waren.
Martina, bei dir war ja das ganz anders. Was waren denn so deine Herausforderungen?
Ich glaube, dass ich keine Herausforderungen gehabt habe. Also ich habe bin ich aufgewachsen. Meine Eltern, meine Großeltern, wir haben in einem Haus gewohnt. Die einzige Herausforderung, wie wir klar waren, meine Schwester und ich haben uns ein Zimmer geteilt. Das war damals ganz normal. Auch wenn du 5 Jahre Unterschied hast. Ich habe es dann genossen, wie sie dann einmal ausgezogen ist. Später habe ich mir selber meine eigenen Wohnungen gesucht, bin immer in der Nähe von Bruckmühl geblieben, weil da hat es mir taugt. Da war mein Sportverein, wo ich Handball gespielt habe, wo ich Tennis gespielt habe. Ja, und dann habe ich beim Spinner, habe ich dann irgendwann einmal die Christine kennengelernt. Die hat da als Abteilungssekretärin gearbeitet. Und das war eigentlich so die einzige Herausforderung, glaube ich, die wo ich damals so gehabt habe, dass Christine damals auf einmal festgestellt habe, dass ich vielleicht eine Frau stehen könnte, was für mich gar nie eine Überlegung gewesen war. Weil ich bis dahin eigentlich nur männliche Freunde gehabt habe. Nicht viel, aber doch immer, wenn ich auf Suche war, nach einem Mann geschaut habe.
Mhm. Also auch dieses Feststellen dann, gell? Also dass Liebe ja ganz viele unterschiedliche Formen haben kann,
ja, genau.
Letzten Endes.
Und obwohl ich Freundinnen gehabt habe, die wo in einer Beziehung Frau zu Frau gelebt haben, war das für mich, habe ich nie überlegt, ob das für mich auch in Frage kam.
Das ist total interessant, gell, weil das ja damals ja nochmal ganz anders gesellschaftlich auch diskutiert bzw. nicht diskutiert worden ist, als das ja heute der Fall ist. Also das so offen wie jetzt heute gleichgeschlechtliche Beziehungen auch in der Gesellschaft verankert sind, war das ja, als wir jetzt nur total jung waren, eigentlich nicht. Also die Paare, die du jetzt gerade ansprichst, die kannte ich ja auch, also aus unserem Handballerumfeld auch. Und das war schon ein langer Weg, dass die alle dazu gestanden sind. Ja? Also auch wenn wir einen geschützten Rahmen geboten haben damals, das ist schon nochmal anders Thema gewesen. Auf eurer Begegnung und eurer Geschichte, die schauen wir uns nämlich gleich nochmal ganz genau an. Aber es ist ja zwischendurch nur mal was anderes passiert. Du bist ja nur mal nach Australien dann, Christine, als der Bruder ein Fünfe war.
Ja, genau.
Nur mal für eine Zeit lang. Was war da der Grund, wenn du sagst, erst einmal hat es dir ja da eigentlich gar nicht so gut gefallen, wo du das erste Mal da warst?
Ja, also das Land an sich hat mir ja gut gefallen. Also das Land an sich hat mich schon gereizt, aber der Zwang, bei meiner Tante leben zu müssen, und das war wirklich eine böse alte Frau, das war halt die schlechte Erinnerung. Und ich habe halt bei der ersten Reise festgestellt, dass ich gern reise und dass mir das juckt und dass ich auch keine Angst nicht habe. Und bin ich auf die Idee gekommen. Ich glaube, dass der Vater schon derjenige war, der immer wieder drüben war. Der war ja, ich glaube, jetzt Jahr oder jetzt zweite Jahr für länger in Australien. Und dann haben wir mit 23 gerade Zeit gehabt und Geld habe ich auch gehabt, weil ich ja immer schon als Bedienung gearbeitet habe und Geld verdient habe. Und dann habe ich mir gedacht, bevor der Christoph in die Schule kommt, jetzt haue ich ab. Und dann meine Cousine ist auch so eine Reiselustige, die hat sich dann angeschlossen und dann sind wir ein halbes Jahr, haben uns drüben so einen Bus gekauft, der war komplett leer, war Matratzen reingeschmissen und einen Gaskocher gekauft und dann sind wir ein halbes Jahr durch Australien und anschließend noch nach Neuseeland.
Warst du eigentlich immer schon so unerschrocken?
Ja.
Ja.
Ja. Ich scheiß mir nichts, ja.
Ja, das ist eine gute Lebenseinstellung, finde ich. So, das hat jetzt auch nicht jeder und jede machen, zum sagen, ja gut, jetzt mache ich da mal einfach ein halbes Jahr mit einem kleinen Kind miteinander, mit meiner Cousine, gehe da jetzt nochmal irgendwie auf Reisen. Hast du da nochmal festgestellt, wie sehr dieses Reisefieber auch zwischendurch immer mal wieder packt?
Ja.
Das ist ja was sich bei dir so ein bisschen durchzieht.
Ja, das zieht sich durch mein ganzes Leben durch, ja.
So diese Phasen, wo man mal abhaut und
genau.
wieder hierher zurückkommt und heimkommt. Du bist ja dann wieder zurückgekommen und ein paar Jahre später hast du dir dann doch noch entschieden, dass du eine Ausbildung machst.
Mhm, genau. Da war ich schon 28. Ja. Nein, ich glaube, ich war 26, mit 28 war ich fertig, so glaube ich war es, ja.
Und das hat auch was mit deinen Reisen zum Tag gehabt.
Ja, natürlich. Ich habe Fremdsprachenkorrespondent, den habe ich eine Ausbildung gemacht. Und der Gedanke war, ja, die Sprachen kann ich für meine Reisen brauchen. Was ich nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt, ist, ich habe null Talent. Also ich habe überhaupt kein Sprachentalent. Und ja, geschafft habe ich es eigentlich bloß deswegen, weil meine Spanischlehrerin, die hat mich total gern mingen und die hat mich da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen durchgezwungen. Also. Ja.
Und dann hast du ja gleich einen Job gefunden.
Ja, dann habe ich erst einmal in Kolbermark gearbeitet. Ja, es war eine kleine Firma. Also Spanisch habe ich dann nie gebraucht, aber Englisch schon. Und Englisch kann ich heute auch noch gut. Spanisch ist inzwischen komplett weg. Und nach Kolbermark bin ich nach Bruckmühl in die Anwaltskanzlei. In Bruckmühl gibt es ja, glaube ich, bloß eine oder inzwischen zwei. Und da war ich auch ein paar Jahre. Und nach der Anwaltskanzlei bin ich dann aufgrund meiner guten Englischkenntnisse zum Spinner nach Westerham gekommen.
Und da gab es ja dann diese Begegnung von euch beiden. Weil du warst ja da damals Industriemechanikerin.
Genau.
Und du hast da angefangen. Wie war denn diese erste Begegnung von euch?
Wer fangt du?
Also ich hab's gar nicht mehr.
Super, genauso romantisch wollte ich jetzt einsteigen.
Ja, weil es so super geschäftig war. Und ist neu in der Firma. Und die erste Begegnung, glaube ich, war, also ich war im Betriebsrat und wir haben schwarze Bretter gehabt in der Firma, wo nur der Betriebsrat und die Geschäftsleitung Sachen hingen hat, der offizielle Aushänge, Stellengesuche, keine Ahnung, Betriebsrat informiert. Und in der Kantine hat es ein schwarzes Brett gegeben für jeden Hamster zu verschenken, keine Ahnung. Und dann gehe ich so durch die Firma und dann ließ ich am ersten offiziellen Brett Wohnung gesucht für Konstrukteur oder irgendwie so. Und dann nehme ich. Wer hängt denn das da hin? Und dann gehe ich weiter, meinen Weg durch die Firma, nächstes schwarze Brett vom Betriebsrat und von der Geschäftsleitung, selber aushang. Dann habe ich ihn runter da, bin ins Personalbüro und habe gesagt, wer hängt das da, das offizielle schwarze Brett? Dann hat es geheißen, ja, die Christine oder die Frau Steil von der Konstruktion. Und dann habe ich die alle runter da, vom schwarzen Brett, und dann bin ich zu ihr ins Büro. Und habe sie mal darauf hingewiesen, wie das so abläuft da in der Firma.
Naja, hingewiesen ist ein bisschen sanft ausgedrückt.
Okay, erzählt mir mehr.
Ja, es war schon ziemlich heftig, aber ich habe es gar nicht so ernst genommen. Es war meine erste große Firma, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich hat eine Konstrukteurin rein, hat eine Wohnung gesucht und dann habe ich mir gedacht, naja, schreibst einen Text und hängst ihn, kopierst ihn ein paar Mal und hängst ihn an jedes schwarz Brettel. Dass das nur für den Betriebsrat war, das war mir nicht klar. Ich hab's einfach hingehängt, gell? Und dann steht sie plötzlich vor mir und sagt mir da, dass das nicht so geht.
Ja, und wir sind dann weitergegangen, weil das klingt ja jetzt nach, naja, jetzt sind wir mal gleich am Anfang sauber zusammengerumpelt, aber irgendwo.
Wir sind gar nicht zusammengerumpelt, sie hat mich geschimpft, gell?
Ach so, okay.
Also ich hab das jetzt auch nicht schlimm empfunden, ich hab dann auch weiterhin immer wieder, da gab's noch die Laura, eine Kollegin von der Martina, ganz eine Liebe. Und ich habe über jede Gelegenheit gesucht, dass ich zu ihr ins Büro gehe, weil ich die zwei eigentlich sympathisch gefunden hab, gell? Und immer wieder, wenn ich eine Chance gehabt habe, bin ich da rein und habe ihnen was gebracht oder was geholt. Also wir haben ja auch einen innerbetrieblichen Transport gehabt, aber den habe ich gar nicht in Anspruch genommen, weil ich wollte ja die zwei sehen, weil sie so nette waren. Ja, Jahre später habe ich erfahren, dass ich es total genervt habe mit meinen Besuchen.
Hat sich von der Arbeit abgehalten.
Nein, die haben mich nicht ming. Oder du hast mich nicht ming, gell? Laura vielleicht
ja,
schon.
Ja, jetzt nicht ming. Was du jetzt geschäftig.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also irgendwie ist ja das dann auch so ein bisschen ins Private hineingegangen bei euch, oder? Dass ihr mal was miteinander unternommen habt?
Ja,
oder?
Eine Kollegin von uns ist umgezogen und hat eine Einweihungsfeier gemacht.
Ja, zuerst haben wir schon aber miteinander im Mittag in der Kantine am selben Tisch gesessen.
War das vorher?
Ja, das glaube ich. Es hat sich vorher schon so, dass man aus verschiedenen Abteilungen, gerade wenn es von der Pausenzeit so passt hat, dass man nur am Tisch geguckt ist und geratscht hat. Also da warst du dann auch am Anfang mit dabei, durch die Konstrukteure und so.
Ja, ja, genau.
Und dann hat eine ehemalige Arbeitskollegin ihren Ausstand gegeben in ihrem neuen Wohnort. Und da haben wir beide eingeladen worden zur Wohnungseinweihung.
Und weil das weiter weg war, haben wir da geschlafen. Und wir sind mit einem Auto gefahren.
Genau.
Genau. Und bei dieser Autofahrt haben wir so gut geratscht. Ah ja, das war, dann waren wir kurz bevor wir angekommen sind, kriegen wir eine Nachricht, sie muss jetzt noch healing, sie ist summiert.
Ja, genau.
Dann haben wir uns schon gedacht, hallo. Aber es war uns wurscht, es war ein schöner Tag, es war Sommer und dann sind wir noch in der Wirtschaft und haben da noch Kaffee getrunken vorher und da ging es dann los, dass wir uns super gut verstanden haben. Also da ging die Freundschaft los. Also erst einmal einfach nur Freundschaft. Ja.
Und dann haben wir Rollerbladen, glaube ich, haben wir gemacht. Und
wir haben viel miteinander gemacht und waren Freundinnen. Also nicht nur Arbeitskolleginnen, sondern waren dann Freundinnen.
Deine private Situation war zu dem Zeitpunkt aber, dass du ja verheiratet warst.
Nein, ich war nie verheiratet, gar nicht.
Oder vergeben zumindest.
Genau, ich war in einer festen Beziehung, 12 Jahre. Und für mich war klar, das ist der Mann meines Lebens. Also wir haben uns aber nicht mehr so gut verstanden. Also das war wirklich eingeschlafen, wie es so ist, nach 12 Jahren, gell, der Reiz war ein bisschen heraus und ja, es war einfach nicht mehr so prickelnd und dann ist man vielleicht auch ein bisschen offener für was Neues.
Das muss ja dann aber nicht automatisch heißen, dass man sich dann auf einen Schlag in eine Frau verliebt.
Nein, gar nicht.
Und wie ist denn das? Also das ist ja das, was ich total spannend finde. Also man lernt sie kennen, man mag sie, dann unternimmt man was miteinander und dann hat man ja auch Freundschaft miteinander. Und jetzt ist ja bei euch zwar klar gewesen, es war ja keine von euch vorher so, dass man vorher gewusst hat, man steht jetzt ausschließlich auf Frauen.
Nein.
Wie ist das dann gekommen, dass ihr das gemerkt habt, dass da mehrer ist als jetzt einfach eine innige Freundschaft zwischen euch?
Also ich muss dazu sagen, für mich ist das Thema gar nie in Frage gekommen. Also ich habe mich nur für Männer interessiert und klar habe ich gewusst, dass das gibt, aber das war nie mein Thema gewesen, gar nicht. Und da war ein Flohmarkt in Highfield und Martina hat einen Stand gehabt. Also wir waren, wie gesagt, schon befreundet. Dann war der Flohmarkt, Martina hat einen Stand gehabt, dann haben wir ausgemacht, ich komme irgendwann im Laufe des Tages vorbei und besuche es an dem Stand. Und das war der Moment, wie ich dann hingekommen bin und Schmetterlinge im Bauch gehabt habe. Und das war ganz komisch, dann denke ich mir, was geht denn mit mir ab, gell? Also jetzt sehe ich meine Freundin und habe Schmetterlinge im Bauch. Also das war der Moment, wo ich es realisiert habe, da passiert jetzt was, das wo ich noch nie gehabt habe. Und interessanterweise haben wir im Nachhinein gespannt, oder hat Martina mir gesagt, das war aber ihr der Moment.
Das ist der gleiche Moment.
Der gleiche Moment.
Ja, das Zusammentreffen da an dem Flohmarkt. Also das ist dann auf einmal, ist dann auch schon ein bisschen unruhig. Ja, wann kommt's jetzt oder kommt's nicht? Oder, lasst es mich sitzen oder keine Ahnung, aber das, so war es ja noch nicht. Aber und das dann endlich gekommen ist, habe ich auch Schmetterlinge im Bauch gehabt. Dann denke ich mir, komisch.
Ja, und wie schafft man das dann, das quasi zu transportieren? Also ich stelle mir das ja total schwierig vor, oder?
Ja.
Also das ist ja nicht einfach.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe mir das überhaupt nicht erklären können, was das jetzt soll. Gar nicht. Und ich habe ja einen Freund gehabt. Und einen Buben. Der Bub hat ja noch bei mir gewohnt. Gell? Das war ja... Nein, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und habe das auch für mich behalten, erstmal. Und du hast mir dann einen Brief geschrieben.
Naja, du hast, wir haben dann Nacht oft, wie hat das damals geheißen?
ICQ.
ICQ, so ein Computer, so Chat-Dingens.
Oh Gott. Stimmt, und, das hat sich mal gegeben.
Da haben wir dann auf die Nacht noch geschrieben und dann willst du mir, glaube ich, rauslocken.
Dass du Frauen stehst.
Dass ich auf Frauen stehe und dann. Nein, was hat's denn? Wieso soll ich auf Frauen stehen und so, gell? Und dann haben wir die ganze Nacht gechattet und dann habe ich da einen Brief geschrieben, oder? Wer war denn das?
Ja.
Dann habe ich da einen Brief geschrieben, dass das wohl doch so ist, dass ich mich verliebt habe in sie und dass ich nicht weiß, wie das weitergehen soll oder so in der Art. Und den habe ich ihr in der Früh dann...
Sechs in der Früh in der Arbeit.
In der Arbeit habe ich ihr den dann, gegeben. Und das Erste hat sie mich angeschaut und hat gesagt, bevor ich ihr gegeben habe, wie schaust denn du aus? weil ich nichts geschlafen habe die ganze Nacht. Und dann habe ich ihr den Brief gegeben. Da hast du gesagt, irgendwie, willst du das jetzt weitergehen? Oder?
Nein, ich habe dann gesagt, ja gut, dann probieren wir
es. Also so einfach. Also wenn wir den Schritt mal gegangen. Also hast du Angst gehabt, dass das für sie jetzt blöd sein kann? Oder dass sie da jetzt, dass du zurückgewiesen
wärst? Ja, dass sie zurückgewiesen wäre. Schon.
Und dass unsere Freundschaft
und halt das dass es praktisch jetzt eine falsche Entscheidung ist, weil ich habe nicht gewusst, ob sie auch wirklich mich mag oder ob sie mir das nur rauslocken wollte, dass ich auf Frauen stehe und sie das für sie aber nicht in Frage kommt oder so. Mhm. Da habe ich schon Angst gehabt vor der Entscheidung. Was wäre jetzt da draus? Also entweder die Freundschaft ist dahin, weil sie sagt, ich möchte nichts zu tun haben mit dir oder wie auch immer. Oder ich oute mich jetzt und sie mag gar nicht. Oder wir outen uns beide und es ist dann nichts. Also man weiß auch nicht, was dann noch kommt.
Ja klar, weil ihr seid ja nicht zwei Personen, die wirklich völlig im luftleeren Raum unterwegs waren, weil da gibt's ja außenrum, da gibt's Familien rundherum. Du warst nur in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt, da ist ein Kind da gewesen. Also so eine Entscheidung zu treffen, hat ja eine Konsequenz. Ja. Wie war das dann? War das für die sofort so klar? Also so, wie sie das jetzt gerade umgekehrt hat? Also du kriegst den Brief und dann so, ja gut, wenn das so ist, dann packen wir es jetzt an.
Ja, also ich habe die Entscheidung dann wirklich total spontan in dem Moment getroffen, dass ich es probieren will. Und für uns war ja überhaupt nicht vorstellbar, wie das weitergeht. Also soweit vorausdenken, das haben wir da in dem Moment nicht kennen. Wir waren einfach verliebt, ich habe Schmetterlinge im Bauch gehabt. Und ich wollte es dann wissen. Also, aber es ging mir nicht gut damit. Also ich habe mir gedacht, ich verliere jetzt alles. Ich verliere meinen Buben, ich verliere meine Familie, ich verliere meinen Job. Also es war in der Firma schon klar, dass mein Chef Geschäftsführer wird und dass er will, dass ich mitgehe und Chefsekretärin wäre. Und ich habe mir gedacht, das kann ich da nicht. Das kann ich meinen konservativen Chef nicht antun, dass ich als lesbische Frau oder dass ich da mitgehe. Und ich habe eigentlich gemeint, die ganze Welt wird zusammenbrechen und alle werden mich verstoßen. Das war so meine Vorstellung. Aber ich wollte es wissen. Also ich wollte mit der Martina beieinander sein und wollte den Schritt einfach gehen.
Was ist denn dann passiert? Wem habt ihr es denn als erstes gesagt eigentlich? Oder habt ihr es gar nicht gesagt, sondern nur
gelebt? Mein Sohn. Meinem Sohn und meiner Schwester haben es, glaube ich, als erstes gesagt. Also meine Schwester hat gesagt, ja, ich möchte es kennenlernen. Mein Sohn hat endlich reagiert. Dann haben wir es ich habe es meinem Chef ganz bald gesagt. Der hat auch super reagiert. Martina hat ja die Eltern einen Brief geschrieben.
Genau. Weil Christine war in der Zeit, nachdem sie ja mit ihrem Freund zusammen gewohnt hat, dann viel bei mir oder hat auch bei mir übernachtet. Und dann haben meine Eltern schon mal gesagt, was ist denn das, warum ist denn der da und warum bleibt die über Nacht und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Irgendwie müssen wir es einer sagen, aber sagen habe ich es mir irgendwie nicht traut. Und dann habe ich wieder einen Brief geschrieben, nachdem das beim ersten Mal so gut funktioniert hat, habe ich wieder einen Brief geschrieben. Dann habe ich gewusst, dass es fort haben, habe den auf die Treppe gelegt und dann haben wir gehört, wie es heimgekommen haben und dann Treppe hinaufgegangen und dann kurze Zeit später hat man wieder Treppe gehört und dann habe ich rausgeschaut und ist wieder als Arbeitsziedel auf der Treppe gelegt, so stille Posten. wo dann meine Mama eben geschrieben hat, ja, also nicht für das Vertrauen oder irgendwie so und
sie wollen, dass es dir gut geht.
Genau, das ist halt jetzt so und sie wollen, dass es mir gut geht und wenn das so ist, dann ist das halt so. Also.
Ja, und das ist ja schon mal, das ist ja ein großer Schritt, gell? Ja. Einfach das so schnell irgendwie zum Song auch, da ist jetzt was vielleicht gar nicht so in unser Pudel reinpasst, wie wir es gern hätten. Aber dann war ja so die Reaktion so aus dem ganz nahen Umfeld eigentlich erst einmal gute, oder?
Bei mir war es nicht. Also, was ich jetzt vergessen habe, als allererstes habe ich es natürlich meinem damaligen Freund gesagt. Also, ich habe die Beziehung beendet. Der hat dann angefangen, um mich zu kämpfen und erst als ich gesagt habe, dass eine Frau im Spiel ist, hat er aufgegeben. Also da hat er gemerkt, er braucht er nicht mehr kämpfen um mich, das ist jetzt verloren. Ja, und bei mir war es leider so, dass mein Vater, der zu der Zeit ausgewandert ist nach Australien, der hat damit gar nichts anfangen können. Also mein Ex-Freund war sein Lieblingsschwiegersohn und den hat er total gern mögen. Und das, was ich da jetzt mache mit einer Frau, das geht gar nicht. Der hat mich dann wieder mal verstoßen. Das war ja nicht das erste Mal. Und meine Mama ist augenscheinlich relativ gut damit klargekommen, aber so im Nachhinein und später haben wir erfahren, dass das nicht verstanden hat. Also sie hat bei uns so da als ob, aber sie hat es nicht wirklich akzeptiert. Verstehe jetzt es auch nicht müssen, aber es wäre schön gewesen, wenn sie es akzeptiert hätte.
Naja, aber immerhin, wenn du sagst, ja, so du als ob, ist es nicht so gewesen, dass es eigentlich das Leben zur Hölle gemacht hat dadurch, oder?
Nein, das Leben zur Hölle hat es uns nicht gemacht, aber ich war halt enttäuscht, wenn ich dann über hintenrum was gehört habe.
Ja.
Also das, da war mir lieber gewesen, als so ein klarer Schnitt, den mein Vater gemacht hat, weil dann ist das eine klare Sache, klare Aussage und da kann ich damit leben.
Und ihr seid dann auch zusammengezogen?
Relativ schnell.
Ja, relativ schnell.
Ja, relativ schnell sind wir. Also mein Ex-Freund ist ausgezogen und Martina ist ausgezogen, genau. Und da hat eine Zeit lang der Christoph noch daheim gewohnt,
ja.
Gell?
Ja. Und dann, Sanja, wie soll es denn auch sein? Gell? Sind ja weitere Dinge passiert in eurer beider Leben. Also wir haben ja vorher schon mal angesprochen, dass bei dir so das Reisen sich ja immer wieder so durchgezogen hat auch. Warum denkst du, dass die das immer wieder so reizt? Ist das eher ein, ich will jetzt gerade weg von was, oder ist das eher was von, ich will jetzt woanders hin?
Ich will woanders hin. Also ich will was erleben, ich will Leute kennenlernen, ich will fremde Kulturen kennenlernen. Und für mich ist sogar das Allerhöchste, wenn ich es allein mache. Also es gibt nur einen Menschen, mit dem wo ich fortfahre, das ist Martina. Aber am allerschönsten ist tatsächlich, wenn ich allein unterwegs bin. Also ich bin dann, wenn mein Chef ist dann entlassen worden und dann hat es mir nicht mehr gefallen in der Firma und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen und bin mit einem Wohnmobil ein Jahr lang durch Europa gefahren. Und die schönsten Länder waren zum Beispiel Albanien. Also in die Bergvolle Albanien, in ein ganz kleines Dorf, mich einfach in so einer Kneipe reinsitzen und zuschauen, wie die leben und wie die reden und wie die artikulieren und was die machen, das hat mich glücklich gemacht. Also das hat mich bewegt oder ja.
Und das hast das, du ein Jahr lang warst du da unterwegs,
ja.
Und hast du das allein gemacht oder hast du das miteinander gemacht?
Nein, ich habe es allein gemacht, also ich bin allein losgefahren und Martina hat mich dann immer wieder besucht. Also die ist dann, je nachdem wo ich war, entweder mit dem Flieger gekommen oder mit dem Zug gekommen und ist dann eine Woche oder zwei ein Stückchen mit mir mitgereist.
Also ich hätte mitfahren dürfen, sie hat gefragt, ob ich mitfahren mag.
Nein, ich wollte erst eine Weltreise machen.
Genau, und dann habe ich gesagt, nein, glaub's jetzt gar nicht. Weil den Job, den ich damals gehabt habe, der hat mir gut gefallen. Aber ich habe gewusst, wenn ich wiederkomme, dann ist der weg.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Aber wenn es mir einen Gefallen da machst, dann fast vielleicht nicht so weit wie in die ganze Welt, sondern vielleicht nur Europa oder so, dass ich dich immer wieder mal besuchen kann. Und es hat dann auch gut geklappt, weil wir haben damals, war die Auftragslage recht schlecht. Und da haben wir Kurzarbeit gehabt. Und dann habe ich aber meine Kurzarbeitstage so am Block genommen und mein Urlaub und so. Und dann haben wir 14 Tage vorher ungefähr so zum Planen angefangen. Du, ich kann da und da wieder einen Block nehmen. Wo bist du da ungefähr? Und dann hat es gesagt, was weiß ich, Dubrovnik oder Sizilien oder was, keine Ahnung. Und dann habe ich geschaut, wann ich einen billigen Flug oder einen billigen Zug kriege. Und dann habe ich es besucht.
Aber das ist ja schon auch, also ich meine, wenn man sie so findet, wie ihr euch gefunden habt, gell, das hat ja dann schon auch wieder was damit zu tun, dass man sie loslassen kann gegenseitig. Oder? Also wenn jetzt jemand sagt, wenn ich jetzt mal so an andere Paare denke, dann weiß ich nicht, ob jeder sagen wird, ja, das ist ja super, jetzt fahr halt mal für ein Jahr durch die Gegend und wenn es irgendwie gerade geht, dann sehen wir uns mal kurz oder so oder mal für eine Woche oder 14
Tage. Das haben wir da auch noch nicht gewusst. Das war das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Also zu dem Zeitpunkt haben wir nicht gewusst, haut das hin, hält unsere Beziehung das aus oder zerbricht sie oder komme ich eher wieder heim oder wie auch immer. Also wie ich da losgefahren bin, war der Plan, ich bin ein Jahr lang weg, aber wie es sich entwickelt und wie es mir damit geht, weil das war ja doch das erste Mal, dass ich so eine große Reise gemacht habe, also so eine lange Reise für ein Jahr lang, das habe ich nicht gewusst oder das haben wir beide nicht gewusst. Und
naja, aber er hat es zumindest den Schritt gegangen, dass man es gemacht hat und nicht, dass einer gesagt hat, nein, das will ich jetzt aber nicht oder dass man sich selber auch beschränkt, das kenne ich auch von Leuten, die sagen, naja, da habe ich jetzt viel zu viel Angst, dass da was kaputt gekommen ist, mache ich, da gebe ich jetzt meinem inneren Bedürfnis gar nicht erst nach und mache das.
Naja, aber wieso soll ich das Recht haben, wenn sie das machen mag?
Keine Frage.
Zum sagen, nein, das darfst du nicht, weil ich mag es nicht. Ich hätte mitfahren dürfen, ich habe gesagt, du, nein, mag ich nicht wirklich, aber dann mach's doch allein. Also ich habe nicht das Recht, dann zu ihrer zu sagen, ich mag nicht, also bleibst du daheim.
Und die Überlegungen, mache ich es oder mache ich es nicht, sind tatsächlich gemeinsam getroffen worden. Also ich habe den Wunsch gehabt und dann haben wir es durchgeredet. Und mein erster Wunsch war Weltreise. Martina hat gesagt, nein, die Welt ist mir zu weit weg, bleib in der Nähe.
Die Welt ist mir zu weit weg, das ist eine schöne
Aussage. Ja schon mal meinen ganzen Urlaub, bis ich überhaupt platten bin.
Und der Kompromiss war eben dann die Europareise. Und ja, wir sind halt einfach angegangen, gell. Und es hat hingehauen.
Das ist ja was, was euch total auszeichnet, finde ich echt zwar. Also, dass sie einfach sagen, okay, jetzt, du bist ja dann wieder zurückgekommen und dann hast du in dieser Zwischenzeit eine Entscheidung gefällt.
Ja, also der eigentliche Grund für diese große Reise war ja, dass ich in meiner Arbeit nicht mehr glücklich war. Also ich habe schon viele verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht, aber wenn es mir nicht mehr gefallen hat, habe ich gewechselt. Und da war es auch so. Und dann habe ich aber nicht gewusst, was will ich denn? Und ich arbeite ja oder habe schon immer in der Gastronomie gearbeitet und leidenschaftlich gern bedient. Also dieses Kümmern und Bewirten, das ist so absolut meins. So das Leid zusammenbringen, das Geschäftige, wo Martina am Anfang gar nicht gefallen hat. Und da war ich da unterwegs und habe mir gedacht, okay, in der Zeit finde ich mich und überlege mir, was ich eigentlich will, wie ich weitermachen will. Der Christoph war ja da schon groß und ist seinen eigenen Weg gegangen. Und dann bin ich heimgekommen und habe gesagt, okay, ich will was mit Bewirtschaftung und Beherbergung machen. Und die erste Idee war ein Hostel in Bayern. Und dann Martina und ich rumgefahren, war Ruppolding und Reit im Winkel und diese bekannten Städte in Bayern. Und haben uns eine Pension gesucht, wo wir uns überlegt haben, die könnte man umbauen in ein Hostel. Und ziemlich bald sind wir draufgekommen, dass das eine Schnapsidee ist, weil es gibt in Bayern einfach viel zu wenig Backpackers. Und irgendwie, und ich weiß leider nicht mehr, wie es passiert ist oder wie es gekommen ist, ist die Idee gewachsen, dass er Hüttenwirt denn sein möchte. Dass er auf einer Berghütte möchte. Ich bin ja noch nie im Berg gegangen. Also das ist
Nicht so, dass du immer schon auf dem Berg warst.
Nein, gar nicht. Aber dieses einfache Leben, das hat mich irgendwie fasziniert. So am Berg um und Ruhe und einfach das Primitive, das hat mir gefallen. Und dann habe ich und nach dieser Auszeit gekündigt in der Firma, weil ich war ja im Sabbatjahr und bin auf Berghütten zum Mitarbeiten gegangen. Also habe auf verschiedene Berghütten gearbeitet und habe Erfahrung gesammelt, um festzustellen, ist das wirklich meins. Und dann habe ich also ganz viel gelernt und Gott sei Dank auch gesehen, was nicht gut ist, also wie es ich anders machen darf. Und habe festgestellt, ja, genau das will ich. Und als dann die Anzeige in der Zeitung war, dass die Breitenberghütte zu verpachten ist, haben wir uns beworben und haben es tatsächlich gekriegt. Und dann war es erst so, dass ich das allein gemacht habe. Und Martina hat noch ihren Job gehabt und hat dann am Wochenende mitgeholfen. Und ein paar Aushilfen haben wir gehabt. Und mein Sohn war ja damals solo. Der hat uns auch viel geholfen, vor allen Dingen die handwerklichen Sachen hat er gemacht. Er hat einiges wieder in Schuss gebracht und so gebaut, wie ich das haben wollte. Und dann haben wir die Breitenberghütte gehabt.
Das war dann 2012, oder?
Das war 2012 im August, genau.
Und du bist immer noch?
Ich bin noch brav von Montag bis Freitag bin mit Arbeit gegangen und auf die Nacht nach der Arbeit, mein, von Verkehr ist man ja gleich in Brandenburg, bin ich halt dann als Gast hingegangen, hab mir zu Abendessen kochen lassen drum und wenn viel los war, habe ich auch mitgeholfen und am Wochenende habe ich dann fest mitgearbeitet. Ja, und dann war es halt oft so, dass halt, es war zwar beeilt von den Mitarbeitern, aber war halt dann krank oder ist nicht gekommen oder so irgendwie, sodass ich immer mehr mitgearbeitet habe und Christine dann schon immer wieder mal gesagt hat, jetzt geh weiter, jetzt machen wir doch das miteinander und ich so, nein, und jetzt bin ich dann gleich 25 Jahre da dort beim Spinnen und den Job kann ich doch nicht aufgeben und da kann ich doch bis zur Rente arbeiten und die ist ein guter Job und kriege kurz Geld und irgendwann war es dann so weit, dass Christine gesagt hat, du, jetzt musst du das überlegen, ich brauche jemanden, ich muss jemanden anstellen, es geht nicht mehr so, machst das du oder machst das nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es. Und dann bin ich ins Lohnbüro und habe gesagt, was habe ich für Kündigungsfrist? Ich weiß jetzt nicht, ich habe mehrere Verträge, ist 14 Tage, ist ein Monat, wir. Dann sage ich, ja, wann muss ich kündigen und wann bin ich dann frühestens weg? Ja, aber du hast doch jetzt dann der 25-Jährige, oder? Und ich so, ja, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr mitmachen, aber wann muss ich kündigen, wann kann ich aufhören? Und das war dann okay, das war gut. Also ich habe nur einmal so lange rumgezögert, weil ich die Entscheidung nicht treffen wollte, aber wie ich es dann getroffen gehabt habe, dann war es so.
Dann war es ein Ort, du hast es auch nie bereut.
Ich habe es nie bereut, aber ich habe mir nicht getraut, dass ich die Entscheidung mache. Und wie ich es dann gemacht habe, dann war es gut. Und dann bin ich 48 Stunden am Tag auf der Breitenberghütte gewesen. Hausmeister, Schneeräumen, Holzhacker, Kocher, Einkaufen, Quad fahren, mich von den Gästen nerven lassen.
Das war ja mega erfolgreich da oben, gell?
Ja. Die Leute waren an uns halt nur noch.
Ja, also das ist schon irre gewesen auch, aber natürlich auch, ich glaube, immer wenn man so denkt von, ich gehe auf so Almhütten, dann hat man so eine romantische Vorstellung von viel Ruhe, zu sich selber kommen, Kinder und so.
Das war auch meine Vorstellung, ja.
Meine ja. Auch. Also ich hab Schnee geliebt, gell. Also wir haben im Verkehr habe ich mit meinem Nachbarn gestritten, wer Schnee räumen darf, weil wir beide Schnee räumen geliebt haben. Und dann habe ich mich schon gesehen, Breitenberghütte, Schnee, ich gehe morgens schon mit meinen Schneeschuhen über die unberührten Schneefelder, ziehe ich meine Spuren und super ist und toll ist. Und ich habe ihn gehasst im Winter. Und zwei Jahre danach habe ich ihn noch gehasst im Winter. In der Früh, wenn ich den Vorhang aufgemacht habe, hab Scheiße, es hat schon wieder geschnitten. Rammst du erst einmal bis zum Schuppen mit der Hand, dann tust du deine Schneefräse raus, dann rammst du mit der Schneefräse dreiviertel Stunde in den Hof, bevor der erste kommt, damit sie nicht alles zusammentreten. Dann fährt Christine mit dem Quad die Strecke zweimal auf und ab, damit die Wanderer eine schöne Spur haben, damit sie nicht so schimpfen, dass sie im Tiefschnee rasen müssen. Dann bist du schon dreimal nahezu kollabiert vor lauter Arbeit und anstrengend. Und dann fängst du zum Arbeiten an. Dann kochst. Und dann kommen die Gäste. Und dann, ja.
Nein, es war eine wunderschöne Zeit. Es hört sich jetzt so negativ vor, aber also ich habe.
Naja, aber es ist halt nicht bloß ein Gaudi,
nein,
gell?
Nein, es war schon ganz harte Arbeit. Und wir haben ja auch 40 Übernachtungsplätze gehabt. Und im Winter war jetzt zwar weniger Übernachtungen, weil das Bettenlager waren und ganz einfach und primitiv, aber es war trotzdem immer eine Herausforderung.
Also die Idylle war selten zu sehen für uns.
Also für uns gab es keine Idylle. Für uns war es wirklich Stress und ganz, ganz viel Arbeit. Und trotzdem möchte ich die Zeit auf gar keinen Fall missen. Also ich glaube, dass wirklich in meinem beruflichen Leben die schönste Zeit war, die ich gehabt habe, bis jetzt. Ist ja noch nicht vorbei. Also bis jetzt war es wirklich, und ich hätte die Hütte nie aufgeben. Also das war meins, das war mein Baby und da war ich glücklich.
Und dann war ja plötzlich Schluss, gell? Total überraschend.
Ja.
Ist euch da gekündigt worden? Wie war das? Also weil du gerade sagst, das ist ja mein Baby gewesen. da bricht ja irgendwie auch ein Stück Wald zusammen,
ja,
oder?
Ja, mein Wald ist total zusammengebrochen, ich war fertig. Wir haben es nicht verstanden, also es war aufgrund von einem Brandschutzproblem, war die Situation mit den Eigentümern schon schwierig und wir haben da echt Probleme gehabt, dass wir miteinander reden und auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wenn man das Problem lösen kann. Aber wir haben nie damit gerechnet, dass wir die Kündigung kriegen. Gar nicht. Und das ist auch wirklich richtig geschert abgelaufen. Also per Einschreiben, Rückschein ist uns der zugestellt worden. Und ja, das war total unmenschlich. Wir haben ja vorher, wenn wir gespannt haben, dass das nicht mehr so hinhaut, haben wir über Mediator versucht, also dass man Gespräche gemeinsam führt, um wieder zusammenzufinden. Also uns war es das echt wert, dass man schaut, dass man mit denen, das ist ja ein Verein, dass man mit einer zusammenkommt, dass man rauskriegt, was ist denn das, was taugt einer denn bei uns nicht. Die Leute, die Gäste waren zufrieden und die Verpächter waren unzufrieden und wir haben es nicht verstanden, wir haben es nicht greifen können. Wir haben ein super Geschäft gehabt, das ist noch nie so viel Getränke verkauft worden, weil ich kannte die Zahlen von der Brauerei, also Jahrzehnte vorher. Und es war noch nie so gut, die Leute waren zufrieden, wir haben gut gekocht, wir sind gut angekommen und trotzdem haben wir die Kündigung gekriegt. Also da ist echt ein Weizenbrauer.
Und das eine ist ja, gell, was man so ideell hat und was man sich aufgebaut hat und wo das Herzblut drinsteckt. Und das andere ist ja Existenzgeschichte. Ich meine, du hast gesagt, du hast den Job gekündigt, ja, dass du das miteinander machst. Ja, jetzt bist du ja plötzlich als Paar auch, stehst du ja da ohne Einkommen erstmal. Ja. Wenn du, wie habt ihr das dann gelöst oder wie ist dann weitergegangen danach für euch? Du hast ja nun mal irgendwie mir gesagt, dass du die, ja, sehr intensiv auch von der Hütte verabschiedet hast, dadurch, dass du sie wirklich nochmal am Schluss so putzt hast.
Ja, selber. Genau. Ja,
genau. So, also so dieses, so eine Art Abschiedsritual.
Ja, genau. Es ist einfach in jedem Raum selber putzen. Das, also ich hab auch die Fenster picobello putzt und hab im Keller runter, überall habe ich nochmal durchputzt und das hat Wochen gedauert. Also ich habe mir wirklich Zeit genommen und habe mich intensiv verabschiedet. So. Von meinem Traum. Ja, und Martina hat sich dann eine Arbeit gesucht.
Nein, also ich habe gedacht, naja, rumsitzen ist zwar ganz nett, aber auf die Dauer auch langweilig und eine Kohle muss ich auch haben. Und habe dann Arbeit gesucht, habe aber dann nicht wirklich was Gescheites gefunden und dann nur über Zeitarbeitsfirmen habe ich dann wieder einen schönen Job gekriegt und bin dann da wieder von Montag bis Freitag in die Arbeit gegangen, war wieder in einem kleinen Umfeld mit netten Leuten. Also da habe ich echt Glück gehabt, dass ich da in so ein nettes Team reingerutscht bin und bin dann wieder von Montag bis Freitag in die Arbeit gegangen.
Ja, und für die Phase dann aber, Christine, schon nochmal so, dass man sich nochmal überlegen muss, wo geht es denn jetzt weiter?
Genau.
Und was tust du am liebsten, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht?
Ja, auf Reisen gehen.
Du bist dann tatsächlich nochmal ab.
Ja, ich bin dann... Wir haben ja immer unser Wohnmobil, also seit der ersten großen Reise habe ich ja mein Wohnmobil gehalten, beziehungsweise immer wieder eins gekauft. Und ich bin dann wieder auf Reisen gegangen, also erst Baltikum und Russland und Polen. Und da war ich, glaube ich, so gut 3 Monate unterwegs. Und dann war ich wieder ein paar Wochen daheim und dann bin ich über den Winter bin ich nach Marokko und Portugal.
Habt ihr es da wieder so gemacht, dass du sie wieder besucht hast?
Wenn in Marokko schon.
Nichts. Also Baltikum hat es allein gemacht und Marokko ist dann so gelegt worden, dass ich, das war über Silvester dann.
Da bist du mit runtergefahren.
Da bin ich mit runtergefahren und dann bin ich 14 Tage oder 3 Wochen dort geblieben und bin dann heim und habe auch wieder, da habe ich relativ viel gearbeitet, weil wenn keiner daheim ist, ich habe zwar schon mal Zeit auch genossen, wieder viele Sachen gemacht, wo ich Freunde besucht oder so, das wo ich nicht so gemacht habe, wie sie, wenn sie daheim ist, wenn Christine daheim ist. Und dann habe ich ein paar Überstunden gehabt und irgendwann hat es geheißen, du schau mal, dass du für deine Überstunden wieder runterkommst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich darf es gerne einen Block nehmen, ich darf nach Marokko 14 Tage. Und dann bin ich wieder für 14 Tage nach Marokko zu ihr. Aber das war dann bloß das eine Mal, wo ich es dann noch besucht habe.
Und diese Reisen bringen dir ja schon immer so ein bisschen Klarheit auch, oder?
Ja, ja.
Was waren so die Erkenntnisse aus dieser Reise?
Dass ich eine Wirtin sein will. dass ich Wirtin bin und sein will und bleiben will und nichts anderes machen will. Weil die Überlegung war ja schon da, wenn ich mich wo anstellen lasse, habe ich es ja einfacher. Gell? Brauche ich mich nicht kümmern drum und meine ganzen Abgaben und so. Darf auch mal krank sein. Aber ich bin drauf gekommen, ich bin Wirtin und ich möchte Wirtin bleiben. Bis zum Schluss. Also, bis ich nicht mehr mag.
Und das heißt, du bist zurückgekommen und dann habt ihr euch umgeschaut?
Genau. Wir haben wieder gesucht. Und Martina, ihre Bedingung war, dass es nicht mehr so weit auf dem Berg ist. Also es muss was sein, was leicht erreichbar ist, wo wir es im Winter nicht so schwer haben.
Und was einfach leichter ist, dass ich nicht zu jeder 10 Kilo Sauerkrautdose eine persönliche Beziehung aufbauen muss, bis ich die mal aufmache und koche, sondern dass ich es einfacher habe.
Ja.
Dass ich mit der Sackkarre, so wie jetzt, vom Auto in meine Vorratskammer fahren kann zum Beispiel.
Ja, und dann habe ich, das war 2019, ich glaube im Mai, eine kleine Anzeige gesehen, dass im Chiemgau eine kleine Dorfwirtschaft verpachtet wird. Und dann habe ich da angerufen, aber ein älterer Mutter, der gesagt hat, ja, kommst du halt mal vorbei. Und dann bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut. Also beim Hinfahren habe ich mir schon gedacht, im Gottes Namen.
Wo ist das, oder?
Erstens, wo ist das, bis ich da hingekommen bin, weil da war ja noch gar nicht. Gell. Und ja, dann ist der ältere Mann gekommen, dann hat er mir die Wirtschaft gezeigt, dann habe ich viele Fotos gemacht, bin heimgefahren, habe zu Martina gesagt, das kannst du vergessen, das nehmen wir nicht. Und dann hat sie gesagt, nein, sie möchte es auch sehen, weil das, was ich suche, das kriegen wir nie oder das findet man nie. Und sie möchte zuschauen. Und dann haben wir nochmal einen Besichtigungstermin zu zweit gehabt. Und dann hat es mir schön geredet. Dann hat es mich erinnert, wie die Breitenberghütte ausgeschaut hat, bevor wir es übernommen haben und wie es zum Schluss ausgeschaut hat und was wir da draus gemacht haben. Und ja, und dann haben wir es übernommen.
Das kriegst du schon schön, habe ich gesagt.
Ja, genau, das hast du gesagt.
Ja, und so seid ihr dann quasi im Breistüberl in Eck gelandet. Das ist bei Häufing. Und dann ist ja diese Pandemie gekommen.
Richtig. Im September 19 haben wir eröffnet, am 21. September. Und im März drauf ist der erste Lockdown gewesen.
Ihr wart ja da richtig kreativ, gell? Also ihr habt da ja diese Wohnmobil-Dinner-Sachen gemacht, ja. Dann aber auch am Parkplatz. Wer ist denn auf diese Idee eigentlich gekommen?
Martina, also die
Idee war es nicht von mir, aber ich habe sie in Facebook oder irgendwo habe ich davon gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich eine nette Idee, weil wir zwei, gerade so als Wohnmobilisten, cool. Das kann
weil
man.
Das hat man ja dürfen, gell?
Das hat man dürfen. Du hast praktisch, das ist unter Lieferservice gelaufen und Essen abholen hast du ja dürfen und du hast halt praktisch die Personenzahl, war ja alle 14 Tage was anderes. Mal hast du nur am ungeraden Tag mit der Oma treffen dürfen, dann am geraden Tag mit zu dritt. Und das hat halt derjenige, der wo kommt, hat halt für das schauen müssen, ist das nur meine Familie, darf ich mich mit der treffen jetzt oder nicht. Und wir haben an sein Wohnmobil geliefert in geschlossenen Behältern.
Draußen am Parkplatz.
Draußen am Parkplatz. Ein Menü. Also am Anfang haben wir es ja à la carte gemacht und das war ein Flop, weil da gab es dann ganz viele, die ihre Getränke selber dabei gehabt haben und nach der Karte ausgesucht haben und dann bist du für 10 Euro da 25 Mal rausgelaufen und du hast nichts gehabt, also nichts verdient. Und dann haben wir gesagt, okay, so geht's nicht. Verdienen müssen wir auch was. Und dann haben wir ein Menü. Genau, dann haben die Leute haben sich umhalten müssen, haben zwischen vegetarisch und Fleischmenü ausgesucht und wir haben genau gewusst, was müssen wir kochen, wie viel kommen. Das war schon mal super, wir haben gewusst, wie viel Personal brauchen wir. Und dann sind die mit weißer Tischdecke, Kerzerl, Blümchen begrüßt worden und das haben wir dann so richtig festlich für ihn aufgezogen. Und zum Schluss ist es so gut gelaufen, dass wir in ganz Eck verteilt, Eck ist allerdings nicht groß, Wohnmobile stehen gehabt haben. Und wir waren dann wirklich zu viert oder zu fünft und haben das Zeug zu den Wohnmobilen gekehrt. Also das war fantastisch. Und die Ecker fanden es ja super, gell? Endlich hat sich was gerührt in Eck.
Ja, also ich glaube schon auch, das spiegelt ja so eine ganze Einstellung wieder, gell? Also zum Schauen, naja gut, jetzt kommt da ein Problem daher und jetzt schauen wir mal, wie wir das Beste draus machen und ja, nicht da hocken und Hände in den Schoß legen und sich selber leid da, sondern sagen so, gut, okay, jetzt das packen wir jetzt auch noch irgendwie und da packen wir jetzt und dann muss man sich halt irgendwas einfallen lassen und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich kenne ja brutal viele Leute, die da auch rausgefahren sind zu euch, ja, in die Wirtschaft während dieser Zeit, weil das auch wirklich schön war. Also sie hinstellen zum Kinder einmal außerhalb von daheim, das war ja für viele auch nochmal so ein bisschen, und dann so Urlaubsfeeling zum haben, trotz einer Zeit, wo du das eigentlich, also wo du nicht fortfahren hast können, ja, gell? Und dann zwar natürlich schon, ja, um 9 müssen alle wieder daheim sein, gell?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Da hat es ja dann auch die Zeitbeschränkung gegeben und dann hat man, weil so viele angemeldet haben, auf zwei Schichten dann abends die Wohnmobile da gehabt und dann bei der zweiten Schicht, oh, jetzt müssen wir einen Schicker, weil die müssen ja dann, wo kommen die her? Oh, da haben ja, die müssen ja noch eine Stunde heimfahren. Den müssen wir jetzt beim nächsten Gang das Essen als erstes bringen, weil die müssen schließlich bald vom Hof, damit die noch pünktlich heimkommen. Und irgendwas musst du dann machen, weil wenn du Pacht weiterzahlen musst, muss ja irgendwo ein Geld auch reinkommen. Ich meine, ich habe mir da auch wieder Arbeit gesucht gehabt. Ich brauche das dann immer, damit ich nicht nur rumsandelt, weil ich bin da schon ein bisschen phlegmatisch dann. Tue ich halt nichts, aber bringe auch nichts vorwärts. Ich bin dann ins Impfzentrum gegangen und habe da mitgearbeitet für 6 Monate. Habe ich auch den Luxus gehabt, dass alle Homeoffice gehabt haben und nicht fort haben können. Und ich bin halt brav in meine Arbeit gefahren, habe die Welt gerettet und habe eine schöne Zeit gehabt da im Impfzentrum auch. Und uns haben wir dann, oder am Wochenende haben wir dann,
das haben wir nur am Wochenende gemacht.
Am Wochenende, genau, für die Wohnmobilisten gekocht.
Das klingt ja jetzt, also wenn ich mir jetzt so eure zwei Geschichten so anhöre, dann ist es ja schon so ein bisschen, dass zunächst mal so mit dem, du bist 24 Jahre in dieser Firma gewesen, du bist ja sehr verbunden mit dem Sportverein gewesen, du warst ja sehr konstant in deinem Leben so und du warst ja eher mal so ein bisschen umtriebig. Also wenn man sich das so jetzt rein mal nur von die Fakten und von der Geschichte her anschaut, ist es so, dass ihr euch da so ausgeglichen habt ein Stück weit auch? Oder ist jede so blim, wie sie war? Was ist denn so das Geheimnis an dem, dass das mit euch schon seit so vielen Jahren so gut funktioniert?
Also ich glaube nicht, dass wir uns ausgeglichen haben, sondern ich glaube, dass die Martina sich angeglichen hat. Also ich kann mich nicht so gut anpassen wie die Martina. Also das mit den Wirtschaften zum Beispiel, das ist meins. Das ist absolut meins. Und ich denke mal, die Martina macht es mit mir zuliebe. Wir haben ja beide schon immer gern gekocht und bewirtet. Das schon. Aber die Martina war nie in die Selbstständigkeit gegangen. Beziehungsweise...
Bin ich immer noch nicht.
Es
ist ihr Ding. Ich bin bei ihr angestellt. Ich sage zwar, was wir kochen und ich sage in welcher Menge, dass ich was koche und da müssen wir uns dann einig werden, aber Entscheidungen wichtigerer Sachen, als ob es Kartoffelknödel oder Semignödel dazu gibt, triff nicht ich, sondern das ist der Christine ihr Ding. Und
ja, die Knädelentscheidung triffst schon du.
Ja,
aber
die großen Entscheidungen triff ich, aber ja, die großen Entscheidungen
triff ich, weil das traut sie sich nicht. Also das macht tatsächlich ich.
Und das ist was, wo ihr auch sagt, das ist schon so eine Basis von eurer Beziehung oder worauf seid ihr da besonders stolz an eurem Miteinander?
Ja, das sind jetzt 21 Jahre, gell, sind wir jetzt ja beieinander. Das gegenseitige Vertrauen zueinander, das wir wissen, was jede von uns kann und dass wir einfach zusammenhalten, dass wir es schaffen. Ja,
wenn wir zusammenhalten, dass wir es schaffen, egal was kommt. Weil das haben wir schon so oft bewiesen. Auch jetzt gerade in der Gastronomie auf der Hütte wenn du dann einen Tag hast, da was sagst, du brauchst eigentlich 10 Leute und 2 davon kommen nicht, dann haben wir gewusst, okay, da hilft jetzt nur Arschbacken zusammenkneifen und durch und das schaffen wir auch. Und so ist es im Kleinen auch.
Und dann ist vielleicht also, wenn man das dann mit jedem Mal, wo man sowas hingebracht hat, ist man ja noch mehr ein Team, gell?
Ja,
ja. Ja. Liebe Christine, liebe Martina, wir sind schon am Ende. Ich wünsche euch von ganzem Herzen noch ganz, ganz viele Jahre miteinander.
Dankeschön.
Und der Kulturlandschaft im Landkreis und eure Gäste, in welcher Form auch immer, dass ihr uns erhalten bleibt als Wirtinnen. Danke für diese privaten Einblicke auch. Und ja, auf bald in eurem schönen Biergarten, da die mal sagen.
Danke, Lola. Ja,
freuen wir uns, wenn du kommst.
Dankeschön.
Präsentiert von ihren Prechtl-Frischemärkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.